Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Reflexe mit Gabriela Christen. Unser Thema heute: die Berlin Biennale. Diesmal wird sie kuratiert vom Direktor der Basler Kunsthalle Adam Simsik zusammen mit Elena Filipovic. When Things Cast No Shadow, wenn Dinge keinen Schatten werfen, nennen sie ihre Schau, die sich gleichzeitig mit der Stadt Berlin und der zeitgenössischen Kunst beschäftigt. Ich treffe Adam Simsik an der Auguststraße bei den Kunstwerken. Das ist ein Ausstellungsraum in einer ehemaligen Margarinefabrik, von wo aus die Biennale organisiert wird, ein unscheinbares Gebäude mit idyllischem Innenhof, wo mich ein erschöpfter, aber zufriedener Kurator empfängt.
Maybe not everything is great, but everything is done in a way I wanted it to be done, yeah? And this is a good feeling.
Es ist das erste Mal, dass Simsik ein so großes Projekt realisiert. Die Berlin Biennale ist eine Ausstellung, die sich anders als die älteste Biennale in Venedig mit der realen Stadt Berlin auseinandersetzt. Dazu hat sich Simsik verschiedene Orte ausgesucht, die für ihn in dieser Stadt wichtig sind. Angefangen bei den Kunstwerken, über die neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe, dem Schinkel-Pavillon, ein in der DDR-Zeit rekonstruiertes Stadtpalais und eine Baubrache mit dem Skulpturenpark, wo sich früher die Mauer und der Todesstreifen befanden, stellt Simsik an sehr unterschiedlichen Orten aus.
Yeah, let's try to untangle it a little bit. Every venue dictated a different approach.
Es sind alles Orte, die für die Geschichte von Berlin wichtig sind, und jeder dieser Orte verlangte einen eigenen Zugang. Am spektakulärsten ist natürlich die neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe, dem Bauhausarchitekten, der Anfang 60er Jahre hier als sein Vermächtnis einen Glaskubus hinstellte, der die Trennung zwischen der Außenwelt und der Museumswelt gleichzeitig aufheben und ein perfektes Kunstwerk der Moderne schaffen wollte. Hier tritt die Berlin-Biennale mit ihrer Kunst gleichsam gegen die Größe der Moderne und ihrer Kunst an. Adam Simsik.
In der Neuen Nationalgalerie, the thing was to, well, it was not only to let the space speak, but it was more about to let the space speak more than the space would want to speak.
Hier in diesem prototypischen Museumsraum der Moderne muss sich die zeitgenössische Kunst behaupten. Der Raum gilt als schwierig, weil es kaum Wände, nur Glas gibt. Für Adam Simsik gibt es hier ein Kunstwerk in seiner Ausstellung, das eine Art von Wahrzeichen oder vielleicht besser ein Symbol für seine Biennale und seine Art des Ausstellens ist. Es ist eine Arbeit von Melvin Motti, einem knapp 30-jährigen holländischen Künstler, die unter anderem aus einer Glasflasche besteht, in deren Innerem eine Seifenblase zu sehen ist.
You know, the theme of the soap bubble kind of condenses some of the issues of this exhibition, the transparency and fragility and also, you know, the spherical perfection, if I may say so.
Die Seifenblase kondensiert die Aussagen seiner Ausstellung, sagt Simsik, die er genauso transparent und zerbrechlich sehen möchte wie diese. Gleichzeitig ist die Seifenblase perfekt in ihrer Rundung und genauso perfekt soll seine Berlin-Biennale selber sein, sagt Simsik mit ironischem Lächeln.
There is a tiny soap bubble inserted in a very, very big glass cube. So it's one can call this approach formalist, but I think it's just a way of speaking about, you know, properties and ideas or that are fueling the concept of this space.
Gleichzeitig ist es eine winzige, durchsichtige Seifenblase im riesigen Glaskubus der neuen Nationalgalerie, und man muss jeden Moment befürchten, dass sie platzt, verschwindet. Natürlich eine unnötige Sorge, meint Simsik lachend, denn obwohl man keine Garantie auf das Leben einer Seifenblase abgeben kann, wird diese hier die Ausstellungsdauer wohl überleben.
Well, the bubble is built to last. We don't have, you know, one cannot give a guarantee on the soap bubble, but we are convinced and positive that it's going to last for the next 2.5 months.
Die Seifenblase in der Flasche im Glaskubus der neuen Nationalgalerie, das ist ein passendes Bild für die Ausstellungsphilosophie, die Simsik für seine Berlin-Biennale wählt. zerbrechlich und perfekt, vergänglich und utopisch zugleich, temporär, aber immer auf die großen Themen zugewandt, nämlich: Wie kann Kunst Bilder finden, die uns etwas über Welt vermitteln? Wie kann die Kunst bedeutend sein, ohne die großen Gesten der Kunst der Moderne zu wiederholen? Adam Simsik hat sich für seine Ausstellung viele unbekannte Künstler geholt, die unbefangen und ernsthaft mit der neuen Nationalgalerie umgehen. Beispielsweise die Schweizerin Pamela Rosenkranz, eine Künstlerin, die speziell eine Installation für diesen Raum geschaffen hat. Was ist Ihr Verhältnis zu diesem Bau von Mies van der Rohe?
Es ist eine schwierige Frage, weil es fast eine Art Verliebtheit ist, weil die Ästhetik dieses Gebäudes einfach so ausgeklügelt und gelungen ist, dass ich es gar nicht genau sagen kann, was mich genau schlussendlich daran fasziniert. Aber vielleicht hat es wirklich mit dem Traum von Mies van der Rohe zu tun, dass er in diesem Gebäude auch so etwas wie eine Wahrheit der Architektur angestrebt hat und dass er auf eine Funktion in einem weiteren Sinne verzichtet hat oder verzichten durfte auch, weil er halt auch schon älter war und weil er fast als Architekt eingeladen wurde, überhaupt eine Art wie ein Objekt zu realisieren, nicht unbedingt ein Museum in erster Linie. Und das wiederum finde ich sehr interessant, wenn man halt ein Werk darin aufstellen muss. Also wie, das sage ich jetzt so, weil sich dann die Fragen ganz explizit stellen, wie stellt man es hin? Und natürlich nicht jedem, also da werden sehr viele Werke auch irgendwie einfach gezeigt, aber es geht eigentlich nicht. Und es ist dann ganz klar, finde ich, ersichtlich, was nicht geht und was geht. Also diese Ästhetik, die dort behauptet wird, die fasziniert mich sehr.
Pamela Rosenkranz zeigt eine Installation mit dem Titel «Im Widerstand gegen die Gegenwart» aus vier Paravents, die übers Eck stehen und so mit den Lücken dazwischen einen offenen Innenraum bilden.
Jetzt ist das so, dass dann immer 80 ein Paravent, 80 eine Lücke und dann wieder 80 ein Paravent. Dadurch wird die Wand eigentlich dann teilweise manifest und teilweise durchlässig. Was auch mit dieser Idee von Mies van der Rohe, dass ja in der neuen Nationalgalerie keine Wände oben sein sollen, sondern der Innen- und der Außenraum, dass dort keine Grenze besteht eigentlich, also visuell.
Auf den Paravents hat die Künstlerin aus magnetischen Nadeln eine Art Zeichnung gemacht, die gefährlich und schön ungefähr auf Augenhöhe ist. Zudem befindet sich innerhalb der Paravents auf einem Metallstativ eine Perücke, gefertigt aus den Haaren der Künstlerin selber.
Das war eigentlich der Initialgedanke des Ganzen, weil da habe ich mich mit der Idee von Kairos befasst. Das ist eine griechische Figur, und zwar ist das wie der Gegenspieler zu Chronos. Und Chronos ist ja die Zeitlinie, eigentlich das Beginn und das stetige Ende, also das Vergehen dann. Und Kairos ist die Figur, die Geschichte schafft, indem sie nämlich die Zeit trennt in Zeiten wie Frieden oder Krieg. Und ich habe eine Malerei gefunden, wo Kairos so dargestellt wird, dass er vorne eine große Tolle hat und hinten eigentlich den Schädel rasiert hat, dass sein Haar so getrennt ist, dass hinten keines mehr ist, sondern eine Glatze. Und das bedeutet, dass man die Gelegenheit beim Schopf packen muss eigentlich. Es wird dann so zusammengebracht und man muss sie beim Schopf packen, wenn sie kommt, und wenn sie geht, gleitet man ab und man kann sie nicht mehr erwischen. Und durch das bin ich, also das habe ich schön gefunden als Anlass, das Subjekt eben handeln muss. Also in dem Sinn hat das mit meiner Idee oder dem Traum der aktiven Kraft des Subjekts zu tun.
Eine komplexe Installation also, die es sich zur Aufgabe macht, Gegenwart erlebbar zu machen, einerseits im Kontrast zwischen dem historischen Bau der Nationalgalerie und dem neuen Kunstwerk, das sich 40 Jahre später sozusagen zu diesem Bau äußert. Andererseits geht es Pamela Rosenkranz aber auch um das ästhetische Erlebnis der Arbeit selber.
Es soll als Ganzes soll diese Situation, also eine Situation generieren, die so wie eine Gegenwart sein kann, im Sinne, dass kein historisches Thema oder so drin aufgenommen wird und keine Zeichnung als figurative Zeichnung lesbar ist, sondern nur als Situation, die eigentlich dem Betrachter auch gerade entspricht, wenn er eintritt. Und es geht so um diesen Ein- und Austritt.
Auch der rumänische Künstler Daniel Knorr hat eine Installation speziell für die Nationalgalerie geschaffen. Vom Dach des strengen Baus flattert jetzt nämlich ein ganzer Kranz von farbigen Fahnen, der das Museum zum Schwingen bringt. Daniel Knorr hat das Nationale Museum mit den Farben aller Berliner Studentenverbindungen neu beflaggt, um so mit den bunten Tüchern die Frage nach dem Nationalen zu stellen.
Es ist zunächst natürlich, wenn man sich nicht auskennt, wenn man nicht weiß, was Studentenverbindungen sind, was natürlich auch aus einem anderen Kulturkreis kommt, sieht es zunächst bunt aus und es hat keine Bedeutung. Aber wenn man sich vielleicht mit der Arbeit befasst, dann erfährt man, worum es eigentlich geht. Und dann wird es politisch natürlich. Oder ich weiß gar nicht, ich meine, eigentlich ist jede Arbeit politisch oder jedes Statement eigentlich, was man macht, kann politisch gelesen werden.
Der Effekt dieser Beflaggung der neuen Nationalgalerie ist frappant. Die strengen Raster des Baus lösen sich in fröhlichem Flattern auf und gleichzeitig denkt man an den Gebrauch dieser Embleme im politischen Kontext.
Für mich ist es ein Barcode oder ein Farbcode deutscher Geschichte und es sieht erstmal ganz nett aus, aber es bringt das Haus ein bisschen zum Schwingen.
Daniel Knorr ist ein politisch denkender Konzeptkünstler. Großes Aufsehen hat er erregt, als er als rumänischer Künstler an der Biennale von Venedig den Ausstellungsraum leer gelassen hat und stattdessen eine Publikation herausgegeben hat, die sich mit Fragen des Nationalen und der nationalen Repräsentation durch die Kunst beschäftigte. Das führte sogar zu Fragen im rumänischen Parlament zu dieser Schande von Venedig. Hier in Berlin hat sich Daniel Knorr zuerst intensiv die neue Nationalgalerie angesehen und er hat bereits in den Gemälden von Georg Gross gesehen, dass die Farben der Studentenverbindungen auf Nationalismus und Rechtsradikalismus verweisen. Er sieht die Aufgabe der Kunst darin, Machtstrukturen aufzudecken, die sich in Kunstwerken und vor allem im Umgang mit Kunst zeigen.
Es geht eigentlich darum, dass man... Ich denke, zunächst als Künstler diese Möglichkeit nutzt, wenn man die Möglichkeit hat, in den höchsten Repräsentationsräumen eines Systems tätig zu sein, etwas zu zeigen, was gesellschaftlich relevant ist, was uns eigentlich betrifft.
Die Arbeit von Daniel Knorr macht so auf nationalistische Aspekte deutscher Geschichte aufmerksam. Gleichzeitig nimmt der Künstler aber auch spektakulär Stellung zur neuen Nationalgalerie.
So ein Moment, der mich auch interessiert hat, war natürlich die Arbeit aus zwei verschiedenen Positionen wahrnehmbar zu machen. Einmal von außen, sodass man das Haus, also die Idee eines Nationalbegriffs hier in Frage stellt oder auch hinterfragt. Man sieht eben also diese Farben mit dem Haus verbunden. Und dann, wenn man sich drin befindet, sieht man einfach die Außenwelt mit diesen Farben auch konnotiert. Und also es gibt praktisch eine innere und äußere Sichtbarkeit, die mich bei der Arbeit auch, mich zu dieser Arbeit auch bewegt hat.
Die Fahnen von Daniel Knorr sind sowohl witziger als auch tiefsinniger Kommentar zum modernistischen Gebäude der Nationalgalerie. Das glaubt auch Adam Schimschik.
Yes, so it is a comment and many works are comments on various aspects of the building and on what the building represents, what it stands for.
Das Spannende an diesem Ausstellungsort für seine Berlin-Biennale findet er die Auseinandersetzung mit diesem Zeichen der Moderne, das die neue Nationalgalerie auch selber wieder aktuell macht und dessen Magie und Aura feiert. Daniel Knorr und Pamela Rosenkranz sind nicht die einzigen Künstlerinnen in dieser Ausstellung, die Moderne befragen.
Probably in this way you can find quite a number of works or maybe, I don't know, so many works in our exhibition would testify to this kind of interest and necessity.
Was aber ist es genau, das diese Befragung der Moderne und ihrer Kunst so wichtig macht? Schon die Documenta in Kassel hatte diesen Sommer nach der Aktualität der Moderne gefragt und gleichzeitig versucht, über eine Epoche nachzudenken, in der die Kunst sich an große Utopien, an transnationale Strömungen und die Möglichkeit einer internationalen Formensprache herangewagt hatte. Für Schimschik geht es bei der Frage nach der Moderne nicht um Formales, sondern um eine Befragung von Lebensformen.
I agree, it is a show about questioning modernity, but it's not about, you know, reiterating modernist forms, but it's about trying to search for life forms that are hidden, like contemporary life forms that are hidden under the appearances of modernist forms. Visual forms and ways of thinking and ways of structuring reality.
Wie denkt man in der Moderne nach? Wie formt man Realität? Auf solche grundlegenden Fragen will die Berlin-Biennale nicht Antwort geben, sondern einen Möglichkeitsraum schaffen, in dem man diese überhaupt erst stellen kann. Und wieder taucht die neue Nationalgalerie, dieser transparente Kubus, als ein Symbol für diese Berlin-Biennale auf. In diesem Glasraum, der Außen und Innen Kunst und Leben verbinden soll, ist für Simsik so etwas wie eine Utopie von einem Kunstraum verkörpert, der solches erlaubt. Ein spektakuläres Gebäude, das durch seine Ausstellung nun nicht mehr der Ort für irgendwelche Blockbuster-Shows ist, sondern ein Raum, der für sich selber steht, mit der ganzen Faszination der Moderne.
Neue Nationalgalerie is a spectacular building, and the interest that I recognize among the audience during the last 2 days in the exhibition at the Neue Nationalgalerie is just a proof that the aura and the magic of this building still work. And I'm very amused that we managed to somehow bring the building again back to the fore. You know, that it's not so much that you go there to see a blockbuster exhibition, but you somehow go there to celebrate the place a little bit.
Das absolute Gegenteil der Ausstellung in der neuen Nationalgalerie ist der sogenannte Skulpturenpark, der sich auf einer riesigen Baubrache auf dem ehemaligen Todesstreifen zwischen DDR und Westdeutschland befindet. Der Ausstellungsmacher Simsik hatte nach einem Ort gesucht, der nicht die Romantik der Mauerruinen mit Graffiti zeigte oder museal auf die Tragik der Menschenschicksale hinwies, die sich hier abgespielt haben. Er suchte vielmehr einen Ort mit einer gewissen Leere.
I understood very well that I do want to set the exhibition in the urban brache, in the void. I thought that this is so much belonging to the problematics of Berlin, that you have these spaces that you kind of lose from view because they are completely uninteresting and wild and somehow not, sometimes not wild really, sometimes they're just like empty. There is a feeling of emptiness.
Für Simsik war klar, dass er in der urbanen Brache, mitten in der Stadt, unweit des Bildhochhauses, seine Ausstellung machen wollte, an einem leeren, unkontrollierbaren Ort, der ein wichtiger Teil der Geschichte von Berlin ist. Hier stolpert man nun durch das dreckige Niemandsland, aus Trümmern klingen Künstlersounds. Der Schweizer Kilian Rütemann hat hier auf einem quadratischen Raster runde Krater ausgegraben, Muster der Moderne wieder und Einschusslöcher zugleich. Für Künstler nicht gerade ein einfacher Ort, erzählt Adam Simsik.
Yeah, in the beginning many artists were completely scared, but there was a small group of artists who really wanted to do something there. So we have fewer artists there, and somehow it happened so, and I'm very happy about that, that those artists who did their work there, they somehow went with the spirit of the area.
Einer der Künstler, der sich auf den Geist des Ortes oder besser des Unortes eingelassen hat, ist der französische Künstler Cyprien Gaillard. Für ihn ist der Name Skulpturenpark wohltuend ironisch und die Kunstwerke sind nicht hier, weil es eine Freilichtausstellung zu sehen gibt, sondern um das Terrain vague selber auszustellen.
C'est une sorte de, y a rien à voir, c'est une sorte de terrain vague. Et ça, je trouve ça vraiment très bien que cette biennale ait gardé ça. Qui justement l'idée de Sculpture Park, c'est complètement ironique. C'est il y a quasiment rien à voir. Toutes les œuvres, elles sont là plus pour révéler ce terrain vague dans son état que de faire une exposition en plein air qui à mon avis était pas qu'il fallait éviter.
Cyprien Gaillard hat hier einen Gerüstturm aufgebaut, auf den Scheinwerfer montiert sind. Er hat nämlich festgestellt, dass Berlin eine sehr dunkle Stadt ist und nur die Denkmäler beleuchtet sind.
Puis Berlin, c'est une ville qui est très sombre aussi. On a eu beaucoup de problèmes aussi à avoir un éclairage suffisamment fort parce que il y a beaucoup de législation, il y a beaucoup de lois sur réglementation de la lumière à Berlin. Toutes les rues sont en général très sombres et puis les seules choses éclairées dans cette ville, c'est les monuments. Donc j'ai envie d'éclairer à Berlin un monument. Ouais.
Es war wegen den Berliner Gesetzen gar nicht einfach, sein Lichtdenkmal zu realisieren. Aber Gaillard wusste, dass genau diese Beleuchtung seine Arbeit sein musste. Er wollte dieses Terrain, diese leere Brache, die zwischen den hässlichen Neubauten auf ihn wie eine Oase wirkte, beleuchten.
Et je me souviens avoir vu ce terrain vague en pensant, en disant à Adam, ça c'est un oasis au milieu d'un désert d'architecture. Et donc vraiment, je voulais juste, mon geste devait être vraiment de l'idée de Je veux juste le révéler comme il était. C'est pour ça que j'ai choisi de l'éclairer comme un monument plat.
So ist Cyprien Gaillards flaches Monument entstanden, wie er es selber nennt. Und er weist damit auf das prekäre Denkmal hin, das dieser Streifen darstellt, auf seine Vergangenheit, wo Menschen im Scheinwerferlicht erschossen wurden, und auf die Gegenwart, die für einen Moment das Niemandsland in einen Ort der Kunst verwandelt, wo man sich an Geschichte erinnert, bevor alles unter den hässlichen Bauten der Spekulanten verschwindet. Auch Cyprien Gaillards Arbeit ist ein Werk, wie es für diese Berlin-Biennale typisch ist. Präzise gesetzte Zeichen ohne Pathos, das Verbinden von Gegenwart und Geschichte der Stadt, alles kommt hier so zusammen, dass man begreift, wie Kunst Wissen über Welt vermitteln kann. Wenn nachts die Flutlichter auf Gaillards Masten angehen und sinnlos belanglose Erdhaufen und schütteres Gras vor der gespenstischen Kulisse von Plattenbauten und gesichtslosen Neubauten beleuchtet, dann versteht man sozusagen körperlich, wo man hier an welchem Punkt der Geschichte steht. Diese Art von Erzählung hatte der Kurator der Berlin-Biennale Adam Simsik genau im Sinn. Kein neues Berlin-Epos erzählen, sondern eine polyphone und vielleicht auch kakophonische Erzählung mit Hilfe von vielen Künstlerinnen und Künstlern, die diese Stadt in ihrer Besonderheit anzieht.
We wanted to do well in terms of artists, it's like Greater Berlin because it's such a magnet. So many artists from elsewhere are here, but you know their perceptions of Berlin are sometimes so like weird and twisted and particular. That I don't know if it really, you know, it's completely like polyphonic and at times cacophonic, the way this Biennale speaks about Berlin. But I think that this could be maybe the potential of the city if it manages to keep this diversity and doesn't disappear in some kind of unifying pattern of the German capital that, you know, or like economic success. That would be great.
Genau hier liegt für Adam Simsik nämlich das Potenzial dieser Stadt. Das Widersprüchliche, das Widerständige in Zeiten von großen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die aus Berlin eine normale und genormte Hauptstadt Deutschlands machen möchten. So versucht diese Berlin-Biennale mit unspektakulären Zeichen der Kunst, verstreut über die Stadt, Orte sichtbar werden zu lassen, wo mittels der Kunst die Geschichte in die Gegenwart hineingedacht wird, wo der Alltag in die Kunst eindringt, über die Länder hinweg. Die Ausstellung bleibt Fragment, will fragil sein, keine Denkmäler setzen, die große Schatten werfen, sondern gerade im Scheitern der großen Geste aufzeigen, was man mit Kunst heute tun kann. Zum Schluss frage ich Adam Simsik, ob er persönlich denn eigentlich Berlin mag. Der Winter in dieser Stadt sei hart gewesen, aber jetzt, im Frühling, liebt er sie wieder, sagt er.
Yes, I do like the city again, I have to say, and you know, today, so one day after the opening, I really like it, because it seems to be, yeah, it's just a strangely good feeling in the air, and you know, the show will have its own life, but for the moment, the city is beautiful.
Für Adam Simsik verändert die Berlin-Biennale selber die Stadt. Sie hilft beim Sehen, beim Begreifen und sie ermöglicht einen präzisen Blick auf Kunst, die sich auf die Auseinandersetzung mit der Moderne, mit der Geschichte der Stadt und mit der zeitgenössischen Kunst selber einlässt. Außergewöhnlich und empfehlenswert. Wer sich dieser Begegnung mit Stadt und Kunst selber aussetzen möchte, hat Zeit dazu bis zum 15. Juni. So lange dauert die Berlin-Biennale von Adam Simsik und Elena Filipovic mit dem Titel «When Things Cast No Shadow». Die Ausstellung wird auch begleitet von täglichen Veranstaltungen, die Teil der Ausstellung sind, und die Publikation sammelt Essays, die sich mit Fragen um diese Biennale herum auseinandersetzen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.